Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich finde so Taufgottesdienste immer was Besonderes. Zum einen ja, ist der Ablauf ein bisschen anders als sonst und es passieren Dinge, die sonst vielleicht nicht passieren. Aber es ist auch einfach wirklich schön zu hören, wie Gott im Leben von den Menschen wirkt. Es ist schön zu sehen, dass jetzt hier 9 Leute sich taufen lassen haben heute Morgen im Grießsee. Und es ist schön zu sehen, dass Gott mit jedem seine Geschichte schreibt und mit jedem auch irgendwie andere Wege geht, aber die Menschen zu sich zieht. Ich finde es interessant, gerade wenn man Zeugnisse hört, die von Gemeindekindern sind, sage ich mal, also Jugendliche zum Beispiel, die hier in der Gemeinde aufgewachsen sind. Diese Zeugnisse, die haben oft eine ähnliche Komponente. Und zwar hört man da oft, dass sie sagen, ja, ich habe mich als Kind bekehrt, ich habe Jesus als meinen Herrn und Retter aufgenommen, ich habe mein Leben ihm gegeben, aber irgendwie habe ich nicht so richtig mit Gott gelebt. Also das hört man immer wieder. Und das ging mir selber auch so, ich habe mich auch als Kind mich bekehrt und ich dachte, dass man eben ein guter Christ ist, wenn man zum Gottesdienst geht, wenn man in der Bibel liest und wenn man betet. Ich dachte, das macht so ein Christ und das habe ich gemacht. Ich hatte dann ab und zu mal, vielleicht nicht jeden Tag, aber doch immer wieder in der Bibel gelesen, ab und zu mal auch vor dem Schlafengehen gebetet und dann dachte ich, ja, das passt so, die Pflichten sind erfüllt. Irgendwie so habe ich das als Kind gedacht und irgendwie habe ich ja das aber auch dann gemerkt, so richtig eine Beziehung zu Gott habe ich gar nicht gelebt. Also das hat in meinem Alltag gefehlt. Ja, in der Bibel lesen wir nicht als Christen, weil wir das einfach so machen sollen, sondern in der Bibel lesen wir, weil wir da Gott besser kennenlernen, weil wir in der Bibel erfahren, wie Gott sich unser Leben vorstellt, was er gut findet, was er schlecht findet. Unser Glaube wird dadurch gestärkt. Ja, in den Gottesdienst geht man auch nicht, ja, dass man seine christliche Pflicht erfüllt hat, weil man halt sonntags in den Gottesdienst geht. Nein, man geht auch dahin, um auch die Beziehung zu Gott zu stärken, die Beziehung zu Gott und auch den anderen Gläubigen. Und der Glaube wird gestärkt durch die Lieder, durch die Gebete, durch die Predigt, durch Gespräche. Das tut dem Glauben und der Beziehung zu Gott einfach gut. Und auch beten ist nicht einfach nur, dass man sagt, ja, man muss halt vor dem Essen beten und vielleicht vorm Schlafen gehen. Nein, das Gebet ist doch das Reden mit Gott. Das macht doch eine Beziehung aus, dass man miteinander redet. Schaut mal her, ich habe hier euch ein Foto, das ist von der Sportinsel in Traunreuth. Ich gehe jetzt seit einem Jahr montags, wenn ich meinen freien Tag habe, ins Fitnessstudio. Zwar tut mir das gut, das ist ein guter Ausgleich und auf dem Foto ist es jetzt zwar sehr leer, aber wenn man dort ist, ist es meistens recht voll. Und der ganze Raum, also es ist voller Menschen, die Gewichte hoch und runter heben. Die machen ja nichts, die arbeiten ja nichts, aber die heben Gewichte hoch und runter. Dann gibt es einen anderen Raum, da gibt es dann so Fahrräder, die auf der Stelle stehen und Laufbänder. Und da laufen Leute stundenlang auf einer Stelle und dann sind sie fertig und schwitzen und sind auf der gleichen Position. Auch bei den Fahrrädern, also man denkt sich, wenn man das anschauen würde und nicht weiß, was machen die da, denkt man, das wäre ja bescheuert. Also die nur Gewichte heben, um des Gewichtehebens willen, das macht ja wirklich keinen Sinn. Also das kann man sich wirklich sparen. Und natürlich ist klar, die Leute, die gehen da nicht hin, weil sie sagen, ich will gerne eine Stunde auf der Stelle laufen oder ein Gewicht 15 Mal nach oben heben. Nein, man tut das ja, um fit zu bleiben. Man tut es, weil es einem gut tut, weil es den Kreislauf stärkt, weil es die Ausdauer fördert, ja, weil es Muskeln aufbaut, weil man generell fitter und ausgeglichener wird. Also das Gewichte heben ist nicht das eigentliche Ziel, sondern das eigentliche Ziel ist quasi diese Gesundheitssachen und der Muskelaufbau. Und eigentlich ist es doch das Gleiche bei diesen christlichen Tätigkeiten, sag ich mal. Das Ziel ist es nicht, als Christ brav in der Bibel zu lesen und irgendwie brav seine Pflichtgebete abzubeten und seinen Gottesdienstbesuch. Nein, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist die Beziehung zu Gott. Ja, das ist eigentlich der Kern des christlichen Glaubens. Nicht diese Tätigkeiten, sondern der Kern ist letztendlich unsere Beziehung zu Gott. Und das sieht man, wenn man in die Bibel schaut, sieht man es von vorne bis hinten. Am Anfang geht die Bibel damit los, dass Gott Adam und Eva erschafft. Hat er sie dann erschaffen und alleine gelassen und ist weggegangen? Nein, gar nicht. Man liest, dass er mit ihnen spricht und Gemeinschaft hat. Und auch als sie von der verbotenen Frucht gegessen haben und sich eigentlich gegen Gott entschieden haben, da heißt es, da sagt Gott dann, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Sehr interessant, ne? Also hier ist ein allwissender und allgegenwärtiger Gott. Da wird davon die Rede, ist davon die Rede, dass er durch den Garten geht und fragt, Mensch, wo bist du? Als allgegenwärtiger Gott hätte er es nicht nötig, in diesem Garten zu gehen. Er hätte es auch nicht nötig, als allwissender Gott zu fragen, wo bist du? Er wusste schon, wo sie sind. Er wusste, was sie getan haben, aber er wollte, dass sie kommen und sagen, Gott, hier sind wir, wir haben gegen dich gesündigt. Und auch da sieht man diese Beziehung, die Gott zu den Menschen haben will. Wenn man weiter liest, dann liest man, dass Gott sich ein Volk aussucht, das Volk Israel, und er gibt ihnen ganz viele Gesetze. Und die Gesetze, die sind nicht dafür da, um eine möglichst strenge Religion zu erschaffen. Nein, diese Gesetze und Regeln, die ja, bestimmen oder die regeln die Beziehung von Gott zu seinem Volk. Also die Gesetze sind eigentlich eine Antwort auf die Frage, wie kann ein sündiges Volk mit einem heiligen Gott zusammenleben? Das ist eigentlich der Kern, ein Kern dieser Gesetze, dieser Reinheitsgebote, dieser Bestimmungen, dass man, da geht es darum, wie kann das Volk Gott begegnen? Und Gott schafft den Menschen Wege, wie wir ihm begegnen können. Also auch da beim Volk sieht man den Willen Gottes, mit seinem Volk Gemeinschaft zu haben. Er könnte ganz distanziert sein, aber das war er nicht. Und wenn man dann weiter sieht, dann gibt es in der Geschichte des Volkes immer wieder Propheten, die wollen das Volk in die richtige Spur bringen, weil die eben auf schlechten Wegen sind. Man sieht immer wieder, wie geduldig Gott mit ihnen ist und wie Gott sich um sie bemüht. Wenn man die Propheten liest, dann sieht man zwar Gottes Gerechtigkeit, aber so viel von Gottes Liebe, der den Menschen nachgeht. Man sieht, Gott liebt seine Menschen und er will mit ihnen zusammen sein. Und dann, wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sieht man, wie groß Gottes Verlangen wirklich ist, mit uns eine Beziehung zu haben. Er selbst wird Mensch. Gott selbst kommt als Mensch auf diese Erde. Näher kann ein Gott seinen Geschöpfen gar nicht kommen. In Johannes 14, da bittet der Philippus, ein Jünger, Jesus, dass er doch Gott den Vater zeigen soll. Da heißt es, Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Also Gott der Vater hat sich ganz klar in Jesus sichtbar gemacht. Der unsichtbare Gott ist in Jesus sichtbar geworden und ist Fleisch und Blut geworden. Und am Ende der Bibel, da sehen wir wieder den starken Willen Gottes, mit seinen Geschöpfen, mit den Menschen eine Beziehung zu haben. Am Schluss sieht man wieder, wie die Menschen ähnlich wie im Garten Eden mit Gott zusammenleben. Sie sind bei ihm im Himmel in seiner Gegenwart. Also man sieht, die Bibel geht damit los, dass Gott Gemeinschaft mit den Menschen hat. Und die Bibel endet damit, dass Gott mit seinen Menschen zusammen ist und ihnen nahe ist. Und alles, was dazwischen kommt, sieht man überall den Willen Gottes, ja, Gemeinschaft mit seinen Menschen zu haben. Aber man sieht eben auch, dass Gott nicht alle Menschen zwingt, bei ihm zu sein. Als Mensch muss man muss keine Beziehung zu ihm haben. Adam und Eva hat ja die Frucht gegeben, dass sie einen Weg haben, aus dieser Beziehung zu Gott rauszukommen. Ja, das Volk Israel hatte immer wieder die Chance bekommen, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Da heißt es zum Beispiel in Josua 24, da sagt er zum Volk: Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Dann sagt der Josua: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Also Josua stellt das Volk vor die Wahl und sagt: Ja, wem wollt ihr eigentlich dienen? Also was wollt ihr eigentlich? Also das Volk hat immer wieder die Wahl bekommen: Wollt ihr jetzt mit Gott leben oder ohne ihn? Und auch Jesus, als er gepredigt hat, hat genau seine Jünger vor die Wahl gestellt. Er hat eine Predigt gehalten, viele sind weggegangen, denen hat es nicht gefallen, was er gesagt hat. Und dann dreht er sich zu seinen Jüngern und da heißt es: Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr nicht auch weggehen? Das ist interessant. Also Jesus sagt nicht: So, jetzt sind alle weggegangen, ihr müsst jetzt bei mir bleiben, sonst ist ja niemand mehr da. Nein, auch die Jünger, die Zwölf, die hatten die Wahl jetzt wieder gehabt, dass sie sagen: Ja, will ich weg von Jesus gehen oder will ich mit ihm leben? Und auch am Schluss in der Offenbarung sieht man wieder diese Möglichkeit zur Entscheidung. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Andere übersetzen hier das Mahl oder das Abendmahl mit ihm nehmen. Das hat nochmal eine tiefere Bedeutung. Und hier sieht man ganz klar den Aspekt, dass sich jemand für oder gegen Jesus entscheiden kann. Soll ich die Tür aufmachen? Soll ich Jesus in mein Leben lassen oder nicht? Man sieht diese Gemeinschaft, die man haben will, also die Gott haben will. Wenn er sagt: Ja, ich will mit ihm essen und er mit mir, das ist ein Miteinander. Und sowieso, Essen hat immer eine gemeinschaftliche Komponente, außer man sitzt jetzt irgendwie vorm Fernseher und isst, aber eigentlich normalerweise ein Essen am Tisch, da redet man miteinander. Essen ist immer auch bei Jesus eine Gemeinschaft. Also man sieht von vorne bis hinten, Gott will mit den Menschen in einer Beziehung leben, aber Gott lässt den Menschen die Wahl. Und wenn sich ein Mensch gegen Jesus entscheidet, dann respektiert Gott das. Das Resultat in der Offenbarung, ich habe vorher gesagt, am Schluss sind die Menschen wieder bei Gott im Himmel. Das sind aber nicht alle Menschen. Er zwingt keinen da zu sein, sondern wer sich gegen ihn entschieden hat oder nicht für ihn entschieden hat, der ist getrennt von ihm. Die Bibel spricht da ganz klar auch von einem Himmel, aber auch einer Hölle. Eine Hölle ohne Gott. Und ich glaube, das Schlimmste an dieser Hölle ist, dass man getrennt von Gott ist. Gott ist ja Gott ist das Leben. Gott ist die Liebe. Von ihm kommt alles Gute und Schöne. Gott ist einfach wundervoll. Und wie tragisch ist es doch, von so einem guten und wundervollen Gott getrennt zu sein. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, ganz von diesem guten Gott getrennt zu sein. Aber wer eben sagt: Nein, ich will nicht mit Jesus leben, den Wunsch respektiert Gott. Wir sehen auch, dass Gott als ein gerechter Gott die Menschen richten wird und alles, was sie getan haben. Also auch da haben wir die Wahl: Wollen wir selbst versuchen, für unsere Sünden vor Gott gerade zu stehen, vor dem heiligen und allwissenden Gott? Oder erkennen wir an, dass wir vor Gott schuldig sind und Buße tun müssen? Also bitten wir ihn um Vergebung, unsere Schuld zu nehmen? Nehmen wir ihn in unserem Leben auf als unseren Herrn und Retter und sagen: Jesus, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben. Ich will so leben, wie du es willst. Sei du mein Herr und mein Retter. In den Taufzeugnissen, da haben wir genau das gehört. Die Getauften, die haben es auch erkannt und gesagt: Ja, ich habe erkannt, dass ich ohne Jesus verloren bin. Ich habe ihn aufgenommen, ich habe mich bekehrt, zu ihm bekehrt. Von den eigenen sündigen Wegen hin zu seinen Wegen. Aber bei dieser Bekehrung, da hört es nicht auf. Und das ist eigentlich der Kern dieser Predigt. das ich nochmal deutlich machen will. Als Christ geht es nicht darum, einfach nur einmal sich zu bekehren und dann ein paar fromme Pflichtübungen durchzuführen. Nein, das Ziel davon, sich zu bekehren, ist, dass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Ohne das Angebot von Jesus anzunehmen, ist die Beziehung zu Gott kaputt. Man ist getrennt von Gott, man hat keine echte Beziehung zu Gott. Und darum geht es eigentlich, dass man die Beziehung zu Gott wiederherstellt und die nicht einfach nur als Pflichtübung sieht, sondern dass man sein Leben gemeinsam mit Gott lebt. Von daher habe ich zwei Fragen für dich. Hast du Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen? Wenn nein, dann überlege dir gut, ob du dich für oder gegen Gott entscheiden willst. Wenn aber ja, dann ist die Frage, lebst du in der Beziehung zu ihm? Wie sieht es bei dir aus? Bist du heute hier im Gottesdienst, weil man es eben so macht? Oder bist du eben hier, weil du deinen Glauben und die Beziehung zu ihm stärken willst? Nimmst du dir unter der Woche Zeit, in der Bibel zu lesen? Einfach so oder weil man es so macht oder um ihn besser kennenzulernen? Besprichst du im Gebet die Sachen mit ihm, die dich beschäftigen? Oder ist es auch nur zu einer Pflichtübung geworden? Wer gläubig ist, ist laut der Bibel ein Kind Gottes. Ein Kind will mit seinem Papa oder seiner Mama Zeit verbringen. Es kommt sofort, wenn es sich wehgetan hat oder traurig ist, kommt ein Kind sofort zu seinen Eltern. Es kommt auch, wenn es was Schönes erlebt hat, wenn man was erzählen will. Schau mal, ich habe dies oder das bekommen oder schau mal, ich habe hier eine große Lego-Burg gebaut oder so. Wenn ein Kind etwas Schönes oder etwas Schlimmes erlebt, es kommt zu seinen Eltern. Und auch wenn das Kind jetzt nichts explizit Schönes oder Schlechtes erlebt hat, ein Kind will die Beziehung zu seinen Eltern haben. Man will mit denen reden, vom Tag erzählen. Man will nah bei seinen Eltern sein. Man erzählt, wenn man Sorgen hat, was einen bewegt, welche Gedanken man hat. Und gerade bei kleineren Kindern sieht man es viel mehr. Mit der Zeit, je älter man wird, desto weniger wird das. Aber gerade bei kleinen Kindern sieht man diese Abhängigkeit, aber auch diese Beziehung zu den Eltern. Ich denke, das ist ein gutes Bild auch für die Beziehung zu Gott. Entspricht deine Beziehung zu Gott so einer Vater-Kind-Beziehung? Bist du wie so ein Kind, das zu Gott kommt, wenn es was erlebt hat, wenn es was beschäftigt? Ja, ich würde mir wünschen, dass wir alle einen Alltag leben, der von der Beziehung zu Gott geprägt ist. Ja, ich wünsche mir, dass wir in unserem Alltag gemeinsam mit Gott leben, dass wir die Beziehung zu ihm haben, weil das ist doch der Kern. Und von daher nimm dir jetzt mal diesen Taufgottesdienst als Gelegenheit, um diese zwei Fragen für dich zu klären. Ob du überhaupt gerettet bist und ob man in deinem Alltag die Beziehung zu Gott sieht. Und ich bin so froh, dass Gott mein Vater ist und ich als sein Kind meinen Alltag mit ihm leben darf und dass ich mit Gott durchs Leben gehen darf. So wundervoll, dass Gott unser guter Vater ist. Amen.